Hast du dir schon mal eine Sekunde überlegt, was es heisst, eine Frau zu sein? Wir überlegen es uns Sendung für Sendung, Montag für Montag. Immer das Gleiche und es so anders. Frauensendungen am Montagabend um 20 Uhr und am Samstag um 13:30 Uhr die Wiederholung.
Das Thema der heutigen Sendung sind die Lebensbedingungen von Frauen in Osteuropa. Dazu ist gestern eine Veranstaltung vom Frauenkreis der Sozialistischen Arbeiterinnenpartei SAP gewesen. Christine, kannst du uns etwas sagen zum Frauenkreis?
Ja, den Kreis machen wir seit etwa einem Jahr. Immer einmal pro Monat in der Mitte, an einem Mittwoch, im Frauenzentrum. Und er dreht sich um Linien und Verhältnis Feminismus, Sozialismus. Wir haben einfach probiert, einige Fragen auf den Grund zu gehen. Zum Beispiel, wie hängen das Patriarchat und der Kapitalismus zusammen? Oder gibt es weniger wichtige und wichtigere Themen? Die Frauenbewegung, ist das ein Teil der Linken? Oder was ist denn eine feministisch-sozialistische Haltung? Wir haben probiert, in verschiedenen Übungen das ein bisschen aufzuteilen. Zum Beispiel haben wir uns am Anfang mit dem Themenkreis Patriarchat Kapitalismus beschäftigt. Nachher haben wir das Thema Hausfrauen, Hausarbeit und Kapitalismus gehabt. Da ist auch die ganze Reproduktion von der Arbeitskraft reingefallen. Und die Hausfrau als ökonomische Reserve, die man beliebig hin und her jonglieren kann. Dann ein weiteres Thema war Frauen in Lohnarbeit, der Teufelskreis, Frauenberuf, flexible Arbeitskräfte, Doppelbelastung usw., neue Technologien und gewerkschaftliche Frauenkommissionen. Dann an einem weiteren Abend haben wir uns mit der Familie beschäftigt, der Familien und Kapitalismus, über die Ideologie, der Erziehung, Machtverhältnisse in der Familie, Widerstand gegen die Frauenbewegung und Gewalt gegen Frauen. Das letzte Mal war der Kreis über Frauen in Drittweltländer. Es kam eine Gastreferentin, die über Bangladesch erzählt hat. Und eben dieses Mal geht es um das Thema Frauen in sozialistischen Ländern. Wieder haben wir zwei Frauen, die in sozialistischen Ländern, sogenannte sozialistischen Ländern, gewesen sind, eingeladen. Die Jutta war verschiedene Mal in der DDR. Eine andere Frau, die da war, war 2 Jahre in Polen. Und nochmal eine Frau war in der UdSSR. Ich will noch schnell auf den nächsten Kreis, der dann wird sie im November hinweisen. Der wird sie über Schlussfolgerungen, also unsere Schlussfolgerungen und Strategien, zum Beispiel Sozialismus für Feministinnen, Fragezeichen. Im nächsten Jahr werden wir einen neuen Zyklus anfangen und eingeladen sind dazu alle Frauen, die Interesse haben, über solche Fragen zu diskutieren. Jetzt würden wir den Vortrag von der Jutta hören, wo sie erzählt eben über die Bedingungen von Frauen in der DDR.
Traue Macht, mein Herz zu steinen, weint, weil hier die Liebe starb. Tote Blumen in den Hainen, wo Verrat das Land verdarb. Und der Gärtner pflanzt hier Steine. Der steht da, zählt seine Scheine. Ich möchte sterben und ich weine. Unser Schweigen, diese Schrille, stumm die letzte Sängerin. Auch der letzte Baum wird fallen, endlich statt der Nacht. Metallen. Ach, das Schlimmste sind die Kinder. Gestern gerade noch unklar. Spielen Schergen, Heut und Schinder. Verloren wär ein Kind gebar. Gleichen fast schon den Soldaten, Mörder, Heuchler, ihre Paten. Unsere Kinder so verraten. Du, mein Land, vor 100 Jahren, wie willst du den bewahren, der am Morgen nach dir rief? Bist zerteilt und so zerrissen, deine Würde, dein Gewissen.
Der ideologische Hintergrund ist ja der Marxismus-Leninismus, der ja auch zur Frauenfrage Stellung nimmt. Und das nur ganz kurz. Sie gehen eben von der Voraussetzung aus, dass die Frau nur in einer sozialistischen Gesellschaft gleichberechtigt sein kann. Und umgekehrt, dass eine sozialistische Gesellschaft als solche nur mit der Gleichstellung von der Frau B und entstehen kann. Das heisst also, dass die Frauenfrage und die Klassenfrage untrennbar miteinander verbunden sind. Aus dem ist dann natürlich bei der Gründung von der DDR eine umfassende Frauen- und Familienpolitik gefolgt. Gleichberechtigung vom Mann und der Frau ist in der Verfassung von 1949 verankert worden. Und die Verfassung setzt das Ziel, dass die Frauen gleichberechtigt in den Produktionsprozess eingegliedert sind, damit sie finanziell unabhängig vom Mann sind. Und außerdem ist die Vereinbarkeit von Mutter und Familienpflichten mit der beruflichen Arbeit der Frau zu erreichen. Und dann sind da gleich mal umfassende Massnahmen ergriffen worden, die ich jetzt ein bisschen im Einzelnen aufzählen möchte. Zuerst einmal ist das die Förderung der beruflichen und schulischen Qualifikation von Frauen. Das hat bedeutet, die gezielte Hinlenkung von den Mädchen auf technische und landwirtschaftliche Berufe, um sie eben aus den typischen Frauenberufen auszulupfen. Dann die Qualifizierung der Frauen zu Facharbeiterinnen, also ihr Qualifikationsniveau zu heben. Und die gezielte Vorbereitung von Frauen zur Übernahme von Kaderfunktionen. Und außerdem die Einrichtung von Frauen-Sonderklassen an den Hoch- und Fachschulen. Weiterhin sind Frauenausschüsse gebildet worden. Und zwar in den Betrieben, im Staatsapparat und in den Bildungseinrichtungen, die die Interessen der Frauen, die sich aus ihren biologischen Besonderheiten und der Mehrfachbelastung ergeben, vertreten sollen und Aus- und Weiterbildung speziell von Frauen fördern sollten. Außerdem sollten sie eine Sicherung von einem der Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz gewährleisten. Die Rechte von solchen Frauenausschüssen bestehen darin, Kritik zu üben, Vorschläge auszuarbeiten, Empfehlungen auszusprechen. Und das gegenüber den Leitungen von solchen Institutionen, in denen sie bestehen. Und auch die Aufstellung der jährlichen Frauenförderungspläne gehört zu ihren Aufgaben. Dann weiterhin hat man spezielle Frauenbrigaden gebildet. Und das heisst eine gemeinschaftliche Ausführung von Arbeitsaufgaben. Und zwar mit der Absicht, die Eingliederung von vorher nicht berufstätigen Frauen in den Arbeitsprozess zu erleichtern. Und zwar ohne männliche Konkurrenz. Und weiterhin ein besseres Eingehen auf frauenspezifische Probleme. Da ist genannt Vereinbarkeit mit der Familienarbeit, dass das soll ermöglicht werden. Dann sind auch umfassende sozialpolitische Massnahmen ergriffen worden, wo ausragend ist eigentlich die gesellschaftliche Übernahme von der Kindererziehung. Und zwar in jedem Alter. Das heisst also, es sind sowohl Kinderkrippen, also von 0 bis 3, Kindergärten, von 3, also für Kinder von 3 bis 7 Jahren, und dann Schulhort, wo die Kinder können die restliche Zeit vom Tag verbringen.
Ein Lied für meine Kinder, für alle Kinder und erst recht für Erwachsene. Kinder, sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht, darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat. haben wir schon zu viel.
All diese Massnahmen haben dann dazu geführt, dass der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen zu den höchsten der Welt gehört. Und das sind ungefähr 50%. Und weiterhin ist umgekehrt 80% der Frauen erwerbstätig. Nur mal zum Vergleich, der europäische Durchschnitt liegt bei den Männern bei 88%. Das ist also ein ganz hoher Anteil. Und was weiterhin wichtig ist, ist, dass die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen ganz deutlich erhöht worden ist. Dazu wollte ich ein paar Zahlenbeispiele sagen, weil ich finde, ja, das ist manchmal noch eindrücklich, konkret zu wissen, wie das aussieht. Und zwar ist zum Beispiel der Anteil der Produktionsarbeiterinnen mit Facharbeiterabschluss von 27% auf 45% erhöht worden. Außerdem hat 66% der weiblichen Beschäftigten eine abgeschlossene Berufsausbildung in der DDR, was auch sehr hoch ist im Vergleich. Weiterhin beträgt der Frauenanteil an den beruflichen Aus- und Weiterbildungsmassnahmen 40% und bei der Qualifikation zu Facharbeiterinnen 56%. Jetzt, wenn man die jüngere Generation betrachtet, kann man sehen, dass das Qualifikationsniveau zwischen Frauen und Männern ziemlich ausgeglichen ist. Auch wieder am Beispiel vom Facharbeiterinnenabschluss. Erstmal jüngere Generation, das sind die 18- bis 29-Jährigen. Da haben also 76% von den Frauen einen Abschluss und 81% von den Männern, sind also nur 5% Unterschied. Und bei der älteren Generation sind es 34% Frauen und 77% Männer. Also da ist der Unterschied noch ganz deutlich, also etwa doppelt so hoch. Auch der Anteil der Frauen an den übrigen qualifizierten Beschäftigten sieht günstig aus. Also von den Beschäftigten mit Fachschulabschluss sind 54% Frauen. Bei den Fachschulstudenten Studentinnen sind 70% Frauen. Bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss sind 33% Frauen und bei den Hochschulstudenten beträgt der Anteil Frauen 47%. Man sieht also deutlich, dass der Anteil der Frauen an den qualifizierten Beschäftigten in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Das betrifft jetzt, also die Situation betrifft das Qualifikationsniveau der Frauen. Zu diesen Abgaben muss man aber einschränkend sagen, dass die Diskriminierung, die in der beruflichen und schulischen Ausbildung weitgehend aufgehoben ist, sich dennoch in der konkreten Berufstätigkeit aufzeigen lässt. Und das zeigt sich vor allem darin, dass es vor allem Frauen sind, die Arbeitsplätze ausfüllen, die unter ihrem Qualifikationsniveau sind. Also sie sind zwar qualifiziert für einen bestimmten Beruf oder für eine bestimmte Funktion, aber sie führen sie da nicht aus. Und weiterhin nur ein Viertel der wirtschaftlichen Leitungsfunktionen von Frauen erfüllt wird. Und auch der Anteil der Frauen bei den technischen, ökonomischen und kaufmännischen Direktoren der Betriebe ist verschwindend gering. Wobei zu diesen Funktionen liegen keine genauen Angaben vor. Und auch in den Führungsfunktionen vom Gesundheits-, Erziehungswesen und in der Justiz, die zudem noch traditionelle Frauenbereich sind, sind Frauen zwar mehr, aber doch deutlich untervertreten. Zum Beispiel hat nur ein Viertel der Schulen Direktorinnen und es hat nur ein Drittel Frauen unter den Richterinnen. Und nur in den untergeordneten Positionen im Justizbereich sind Frauen zu 50% vertreten, zum Beispiel als Schöffen. Noch schlechter wird die Situation, wenn man die Partizipation der Frau im öffentlichen und politischen Leben betrachtet. Da zeigen sich dann deutlich die Grenzen der Gleichstellung der Frau in der DDR-Gesellschaft. Da sind nämlich die Frauen, wenn überhaupt, nur auf der unteren Entscheidungsstufe anzutreffen. Auch hier nochmals ein paar Zahlen. Unter den SED-Mitgliedern und Kandidatinnen hat es 31% Frauen. Bei der Spitze der SED-Kreisleitungen sind es nur 4% Frauen. Und in den unter den entscheidungsbefugten Sekretären der Bezirksleitungen sind 5% Frauen. Und noch eine erschreckende Zahl, seit 1949, die Zahl gilt bis 1977, ist im Politbüro vom ZK der SED keine Frau Vollmitglied gewesen. Das war jetzt für die Partei gewesen. Auch in der staatlichen Exekutive sieht es nicht besser aus. Fangen wir auch mal ein bisschen weiter unten an. Die DDR hat 15 Bezirke und von diesen 15 Bezirken ist nur eine Frau an der Spitze des Bezirksrats. Im Ministerrat der DDR, der 40 Mitglieder hat, gibt es seit 1974 genau eine Frau. Von den 200 Staatssekretären sind es 3 Frauen. Und vom Staatsrat, der 25 Mitglieder hat, sind es auch nur 5 Frauen. Und nur in den Volksvertretungen, also ganz ziemlich weit unten bei den Staats- und Gemeindevertretungen, sind die Frauenanteil höher. Und zwar durchschnittlich so etwas über 30%, bis auf zu 40% bei den Stadt- und Landtagen. Außerdem ist noch zu sagen, dass das politische Engagement der in diesen Gremien vertretenen Frauen sich auf die tradierten Frauenressorts beschränkt, also Sozial-, Kultur- und Handelspolitik. Auf das hin kommt man dann zu folgendem Fazit. Also wenn man die Erwerbstätigkeitsrate der Frauen betrachtet, ist die Gleichstellung der Frauen in der DDR-Gesellschaft gegeben. Andererseits nehmen sie kaum Spitzenfunktionen ein. Und außerdem in den politischen und ökonomischen Entscheidungsgremien haben die Frauen sozusagen kaum Einfluss. Also da taucht es kaum auf. Das heisst also auch umgekehrt, dass die ganze Politik, also die Frauenpolitik in der DDR, wo sie sich immer wieder rühmen, von Männern gemacht worden ist und auch gemacht wird weiterhin.
Das Leben programmiert ein tiefes Grab und versenken unser Liebstes da hinab. Heu die Mame, Tate und die Kindlach Kleine, all in einem und ich schäm darob, ich weine. Und es hilft nicht, dass mir stehen und weinen, das verhießen heiße Tränen, hilft nicht kein. Heu die Flammen gehen darauf scheuen und verreißen. Kann nicht löschen unsere Tränen, unsere Heißen. Und man hat uns geschlungen und man hat uns geschächt und wir haben's getrunken und verleiht uns. Und das Leben grommiert ein tiefes Grab und versenken unser Liebstes da hinab. Heu die Mame, Tate und die Kindlach Kleine, all in einem und ich schäm darob, ich weine. Dass wir stehen und weinen, das Verhießen heiße Tränen, helft nicht keinem. Heu die Flammen gehen darauf scheuen und verreißen. Kann nicht löschen unsere Tränen.
Meine These dazu ist, dass die Gleichstellung der Frau in der DDR-Gesellschaft zwar ideologisch untermauert und motiviert ist, aber vorwiegend auf den zwingenden ökonomischen Notwendigkeiten der Frauenarbeit und an der qualifizierten Frauenarbeit begründet ist. Und um das ein bisschen zu erklären, habe ich noch ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar die Situation von der DDR, in der DDR nach dem Krieg. Also hat er ja einen Männermangel geherrscht, wie immer nach dem Krieg. Das war auch in der BRD so gewesen. Wobei erschwerend für die DDR noch war, dass gerade in den Gründungsjahren eine ganz starke Abwanderung von Fachkräften, das heisst in dem Fall mit Männern, in den Westsektor stattgefunden hat. Dann hat die DDR im Vergleich zu, also die damalige, also heutige DDR im Vergleich zur heutigen BRD, damals war es noch nicht so klar gewesen. Es ist erst später die Gründung von diesen zwei Staaten. Also die DDR hatte einen erschwerten Wiederaufbau gehabt. Und zwar in dem Sinn, dass nach dem Krieg sind in der BRD grosse ausländische Investitionen getätigt worden. Hauptsächlich von den Amerikanern, aber auch von den übrigen Besatzungsmächten. Das heisst, dass auch ausländische Fachkräfte eingesetzt worden sind. Und dass eben auch Produktionsbedingungen rationalisiert worden sind und modernisiert worden sind. Demgegenüber hat auf dem heutigen DDR-Gebiet sehr umfangreiche Demontagen von Industrieanlagen aller Art, und zwar von Seite der UdSSR stattgefunden. Und zwar, also wenn man den Angaben glauben schenken, etwa doppelt so viel, wie eigentlich ausgemacht worden ist auf der Konferenz von Yalta. Also sie haben sich da bedient. Also sie haben da grosse Schäden gehabt durch den Krieg, man das dazu zu sagen. Also für die DDR hat das aber konkret bedeutet, dass die Produktion auf ziemlich primitiver Stufe gelaufen ist und damit sehr arbeitsintensiv war. Außerdem haben die meisten Industrieanlagen neu konstruiert und erstellt werden müssen. Das heisst, es sind Fachkräfte benötigt worden. Aus diesen Umständen ist dann ein quantitativ und qualitativ sehr hoher Bedarf an Arbeitskräften resultiert. Die Frauen sind alle gebraucht worden und auch die Qualifikation der Frauen für diese Aufgabe war ökonomisch zwingend notwendig gewesen. Das erklärt meiner Meinung nach die grosse Diskrepanz in der Gleichstellung der Frauen zwischen Berufsleben und politischer Partizipation. Das heisst, man bemühte sich, die Frauen als Arbeitskräfte voll in den Produktionsbereich zu qualifizieren. Aber andererseits hat man es auch unterlassen, sie im politischen Bereich und auch sonst dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, mit den gleichen Anstrengungen zu integrieren. Und auch außerdem Erleichterungen zu schaffen, die zum Beispiel das politische Engagement erst möglich machen.
Wenn ich so früh zur Arbeit soll, da hab ich schon die Schnauze voll. Ich hab mir das nicht ausgesucht und jeden Tag hab ich verflucht und jeden Tag hab ich verflucht. Das war schon früher in der Schule so, nur wenn sie aus war, war ich richtig froh. Dann konnte ich wirklich machen, was ich will. Ich konnte einfach laut sein oder still. Ich konnte einfach laut sein oder still. Ich muss bloß machen, was die anderen wollen. Die sagen uns immer, was wir machen sollen.
Außerdem ist die DDR-Frau trotz oder gerade wegen ihrer vollen Integration in die Berufswelt einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt. Sie wird zwar von den Kindererziehung durch die staatliche Einrichtungen weitgehend entlastet, aber 70-80% der Hausarbeit wird immer noch von ihnen geleistet. Und zwar sind das offizielle Angaben, das ist also auch den Soziologen in der DDR klar, dass das so ist. Wobei man dazu noch sagen muss, dass die Hausarbeit in der DDR oft noch umfangreicher und mühseliger ist, weil einfach der Konsum noch nicht so perfektioniert ist wie bei uns. Also man muss öfter das Zeug nachsäkeln oder kommt kein Ersatzteil für arbeitssparende Geräte über und so weiter. Weiterhin sind alle familienpolitischen Massnahmen, zum Beispiel das Babyjahr, der Mutterschaftsurlaub, geringere Arbeitszeit für Mütter mit mehreren Kindern, ausschließlich auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf bezogen. Also mir ist das in der Literatur richtig aufgestoßen, dass ständig von der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf geredet wird. Und also das Wort Vaterschaft habe ich nie angetroffen. Das hat mich so verrückt gemacht. Und was mich auch noch erschreckt hat auf eine Art, ist, dass sogar von der offiziell wissenschaftlichen Seite die Mehrbelastung der Frauen noch legitimiert wird. Und zwar habe ich ganz neuen Artikel gefunden, und zwar im Jahrbuch für Soziologie und Sozialpolitik aus dem 85. Da steht doch, dass der geht über Frauen und Frauen und Familienentwicklung als Gegenstand sozialistischer Politik. Da steht zur Mehrbelastung. Also in gewissem Umfang muss diese Situation der Mehrbelastung der Frau natürlich gesellschaftlich akzeptiert werden, zumal ihr objektive gesellschaftliche, derzeitig auch kaum veränderbare Umstände zugrunde liegen. Also man geht davon aus, dass die Situation eigentlich statisch ist, dass sie nicht zu verändern ist. Umgekehrt lässt sich natürlich auch folgern, dass die Mehrbelastung der Frau erst zu ihrem Ausschluss sowohl von beruflichen als auch politischen Spitzenfunktionen führt. Ich meine, es ist klar, dass wenn man 40 oder 44 Stunden arbeitet und noch einen Haushalt alleine machen muss, dass man dann also noch nicht einmal Zeit hat, auf so, zum Beispiel auf die Frauentreffen zu gehen. Und es werden auch keine Massnahmen dagegen getroffen, also gegen die Mehrbelastung, die über Appell an die Männer oder die im Ehegesetz angeratene gerechte Arbeitsteilung in der Haus- und Familienarbeit rausgehen. Das ist also das Einzige. Natürlich hat die Mehrbelastung der Frauen auch Folgen. Und zwar ist das eine zunehmende Zerrüttung der Familienstrukturen in der DDR. Und die äußert sich in einer sehr hohen und steigenden Scheidungsrate, einer sinkenden Anzahl von Eheschließungen, einer sinkenden Anzahl von Geburten und einer steigenden Zahl von unvollständigen Familien. Die resultieren zum Teil aus Scheidungen und zum Teil aus einem größeren Anteil der lebend geborenen von unverheirateten Müttern. Und zwar ist das ganz eine interessante Zahl 1978 ist, sind der Anteil von ledigen Müttern 17% gsi und im 83 schon 32%. Das ist also ein Drittel. Und was noch erstaunlich ist, dass die Entwicklung stattfindet, obwohl sehr viele Massnahmen zur Förderung der Familie in der letzten Zeit getroffen worden sind. Und zwar ja so spezielle Ausbildungsbeihilfe für Schülerinnen, erweiterte Kreditmöglichkeiten für Ehepaar, erhöhtes Kindergeld, Geburtsbeihilfe, niedrige Mietzins und bevorzugte Wohnungsvergabe an Familien. Also eigentlich ideale Voraussetzungen.
Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wäre, da wäre ich besser dran und wüsste, wie sie sind. Und alles, was ich machte, wäre sicher halb so schwer. Und von der Liebe kriegte dann der andere das Kind. Ich hätte monatlich nur mehr noch finanzielle Sorgen. Beim Tanzen könnte ich einfach fragen, tanzen Sie? Und würde ich mal wach mit einem Schmerz im Kopf am Morgen, würde es nicht heißen, deine Migräne, Liebling, das ist Hysterie. Und wenn mir auf der Straße irgendwer gefiele, da ging ich ran und würde ein Gespräch beginnen. Und keiner hätte da so komische Gefühle, dass ich eine Frau bin, Mensch, die Olle muss doch spinnen. Ich könnte mich allein in jede Kneipe setzen, kein Mensch wird in mir leichte Beute sehen und mich mit widerlichen Blicken hetzen. Ich könnte ungeschoren an jeder Ecke stehen und dürfte auf der Straße seelenruhig rauchen. Kein giftiger Blick von Damen wird mich streifen. Das kann man auch zur Männlichkeit gebrauchen. Und alle Damen würden das begreifen. Und dann beim Singen würde jeder auf die Worte hören. Kein Blick auf meine Beine oder Brust. Den Hörer wird nicht der Gedanke stören. Da kannst du mit der Alten oder Ärzte keine Lust. Und dann, wenn ich mal furchtbar nötig müsste, vorausgesetzt, dass es schon dunkel ist, da hätte ich heimlich, wenn das jemand wüsste, ganz schnell an irgendeinen Baum gepisst. Zu Hause würde ich stets das meiste Essen kriegen. Ach Mensch, ich wünsch mir so ein...